aus dem Studio in Seoul begrüßt Sie Isuian herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Ab heute können sich Menschen, die nach der Corona-Impfung unerwünschte Impfreaktionen haben, bis zu 2 Tage freinehmen. Für diesen Impfurlaub wird keine ärztliche Bescheinigung gefordert. Die Regierung empfiehlt nun auch privaten Unternehmen die Einführung des Impfurlaubs. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kuklinski und Sebastian Ratzau. Ein Forschungsergebnis, nachdem das koreanische Leibgericht Kimchi die Covid-19-Symptome mildern soll, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Zu diesem Ergebnis gelangte das Welt-Kimchi-Forschungsinstitut bei einer gemeinsamen Forschung mit einem Forscherteam unter der Leitung eines französischen Ehrenprofessors für Lungenmedizin. Zuletzt berichten wir darüber, dass junge Angestellte der sogenannten MZ-Generation anders als ihre Vorgänger und älteren Kollegen offen über das ihrer Erwartung nicht entsprechende Gehaltsniveau klagen. Es gibt aber auch Kritik darüber, dass die junge Generation von heute häufig wegen jeder Kleinigkeit protestiert. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Maria, gesungen von Hwasa. Ab heute können sich Menschen, die nach der Corona-Impfung unerwünschte Impfreaktionen spüren, bis zu 2 Tage freinehmen. Nach der gestrigen Bekanntgabe der Katastrophenschutzzentrale können Geimpfte mit unerwünschten Reaktionen auch ohne Attest unkompliziert per Antragstellung Urlaub nehmen. Man kann für den Tag nach der Impfung Krankheitsurlaub nehmen. Wenn die unerwünschten Reaktionen nicht abklingen, kann man sich noch einen Tag zusätzlich freinehmen. Dies hat mit der Erfahrung zu tun, dass gewöhnliche Impfreaktionen innerhalb von 2 Tagen verschwinden und dass man medizinisch behandelt werden muss, falls die Impfreaktionen auch nach 48 Stunden weiter bestehen sollten. Die Regierung empfiehlt auch für die Zeit, die man am Impftag für die Impfung braucht, einen bezahlten Urlaub oder einen Krankheitsurlaub zu gewähren. Ab dieser Woche wird der Empfängerkreis der Impfaktion erweitert. In der ersten Aprilwoche beginnt bei Beschäftigten in sozialen Einrichtungen und Schulkrankenschwestern die Impfaktion. Ab Juni kommen Beschäftigte in systemrelevanten Berufsgruppen wie Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten an die Reihe. Der Impfurlaub soll sowohl für diese Gruppen als auch für den privaten Sektor angewendet werden. Flugbegleiterinnen und Begleiter, die ab Mai geimpft werden, wird nach Diskussionen mit den Fluggesellschaften ein Impfurlaub gewährt. Die Regierung will private Unternehmen um ihre Kooperation bitten, damit ihre Mitarbeiter einen bezahlten Urlaub oder einen Krankheitstag in Anspruch nehmen können, sodass sie wegen der Impfung keinen Einkommensverlust erleiden müssen. Zudem will die Regierung auch durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung eines Urlaubs nach einer Impfung schaffen. Es gibt aber nun die Kritik, wie effektiv die Urlaubsempfehlung tatsächlich sein kann, weil der Impfurlaub keine Pflicht für alle Geimpften ist. Vor allem scheint es bei Mitarbeitern privater Unternehmen, Selbstständigen und Kleinhändlern nicht realistisch und ohne weiteres möglich zu sein, dass sie Impfurlaub nehmen. Dazu betont die Regierung, dass sie eben unter Berücksichtigung der realen Verhältnisse den Impfurlaub nicht vorgeschrieben hat. Bei Freiberuflern oder Hausfrauen, die nicht irgendwo fest angestellt sind, könne ohnehin kein Impfurlaub gewährt werden. Wenn in der gegenwärtigen Lage eine Urlaubspflicht bei Impfungen angewendet würde, könne dies eher eine Debatte um Gleichberechtigung der Berufe bzw. Berufsgruppen auslösen. In Bezug auf Anreize für die Aktivierung des Impfurlaubs im privaten Sektor wolle die Regierung zusammen mit Wirtschaftsorganisationen, dem Koreanischen Unternehmerverband sowie der Koreanischen Industrie- und Handelskammer die privaten Unternehmen zur Kooperation aufrufen. Auch aus Sicht der Unternehmen steht die Tatsache, wie viele von ihren Mitarbeitern sich gegen Covid-19 impfen lassen, mit der Sicherheit und Produktivität an den Arbeitsstätten in direktem Zusammenhang. Daher könne man durchaus mit der Kooperation der Unternehmen rechnen. Impfreaktionen treten gewöhnlich innerhalb von 10 bis 12 Stunden nach der Impfung auf und verschwinden innerhalb von 48 Stunden. Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention hat die vom 26. März bis 25. April gemeldeten Verdachtsfälle von unerwünschten Impfreaktionen analysiert. Danach beträgt der Anteil der gemeldeten Impfreaktionen an der gesamten Zahl der durchgeführten Impfungen 1,31%. Zu 50% traten die unerwünschten Reaktionen am Tag der Impfung und zu 42% am darauffolgenden Tag auf. 60,7% klagten über Muskelschmerzen, 57,6% über Fieber, 39,2% über Kopfschmerzen und 35,3% über Schüttelfrost. Die Behörde erklärt, 98,8% der Symptome, die als Verdachtsfälle unerwünschter Impfreaktionen gemeldet wurden, seien Symptome gewesen, die im Prozess der Immunitätsbildung auftreten können. Nach Geschlechtern betrachtet war der Anteil der gemeldeten unerwünschten Impfreaktionen mit 1,54% bei Frauen höher als bei Männern mit 0,76%. Nach Altersschichten betrachtet, spürten die Jüngeren häufiger unerwünschte Impfreaktionen. 45% der 20er, 22% der 30er, 15,8% der 40er, 13,1% der 50er und 4% der über 70-Jährigen bemerkten an sich selbst entsprechende Impfreaktionen.
Toms Korea. Die relativ moderate Corona-Situation in Südkorea erlaubt hierzulande den Besuch von Restaurants, Cafés, Geschäften, Kinos und vielen anderen Lokalitäten innerhalb gewisser Vorgaben. Zum Beispiel muss man sich beim Besuch registrieren. Dazu trägt man zum Beispiel in Listen Datum und Uhrzeit des Besuchs sowie Wohngebiet und Telefonnummer ein und muss sich noch mit der Benutzung dieser Daten einverstanden erklären. Oder man macht es typisch südkoreanisch, ruft in der allgemein verbreiteten Messenger-App KakaoTalk seinen personalisierten QR-Code auf und scannt ihn vor Ort ein. App und Code sind mit der Telefonnummer verknüpft, die wie ein digitaler Fingerabdruck wirkt, da sie nur an ordentlich registrierte Personen vergeben worden ist. Sebastian, benutzt du einen QR-Code häufig?
Häufig nicht. Also ich habe ihn ehrlich gesagt noch gar nicht benutzen müssen, da ich seit dem Ausbruch der Corona-Krise eigentlich gar nicht in Restaurants oder Cafés gehe. Ich war einmal vor etwa einem Jahr, da war es mir passiert, dass ich mich noch damals am Anfang ganz klassisch in eine Liste eintragen musste. Das gefiel mir auch nicht wirklich, weil die Liste war ja ganz offen. Da waren 15 Telefonnummern, die waren zu sehen, Namen, die Zeit, von wann bis wann man da im Café war. Und ich wollte eigentlich nur kurz was kaufen, wollte mich gar nicht da hinsetzen und fand das alles ziemlich unnötig. Und seitdem habe ich versucht, das zu vermeiden. Dann kamen eben diese QR-Codes. Das war ja schon eine Verbesserung, weil man dann nicht diese Daten so offen zeigen musste. Und vor allem kann man die Daten ja auch nicht manipulieren, denn so Fälle, dass dann jemand Mickey Mouse schrieb oder eine falsche Nummer angab, die gab es auch hier. Und dann gab es aber wieder Kritik, dass die Geschäfte natürlich mit diesen Daten auch allerhand Schlimmes treiben könnten, weil sie ja genau wissen, wer wann da war und welche Nummer die Leute haben. Und vielleicht kann man auch rausfinden, wo die wohnen und so weiter. Und dann kam eben dieser personalisierte QR-Code, der wird einmal vergeben. Und den kann man eigentlich nur entschlüsseln, wenn man wirklich konkret herausfinden muss, welche Person sich also hinter dieser Zahl verbirgt, wenn es also einen konkreten Verdachtsfall gibt in Bezug auf Corona. Mhm. Und das ist jetzt das Neue. Ich habe den gesehen bei mir. Ich habe also auch so eine Applikation, die heißt KT-Pass. Sowas braucht man auch für verschiedene Dokumente, für die Steuerangelegenheiten. Da gibt es auch also die Möglichkeit, diesen QR-Code zu beantragen. Nur habe ich den bislang noch nicht gebraucht.
Aha.
Also ich habe das mal ausprobiert für Registrierung im Restaurant. Es war ziemlich, nicht so leicht, das in dieser KakaoTalk-App zu installieren. Ich musste ständig meine Daten neu eingeben. Irgendwas war immer falsch und so. Am Ende hat es irgendwann geklappt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Jedenfalls habe ich das jetzt und es hat auch funktioniert. Ich habe es einmal ausprobiert und ich war halt sehr glücklich. Man muss dann der Code, man muss den unter so ein Kamera oder so ein anderes Handy halten und der wird dann gescannt und dann leuchtet alles grün und dann ist gut. Ich habe aber auch noch einen anderen Code. Meine Uni hat eine eigene App und da kann ich auch so einen Code aufrufen. Der wird uni-intern benutzt. Also bei uns zum Beispiel gibt es seit neuestem an dem Eingang von dem Wohnheim diese Registrierung. Also jeder, der rein will, die Bewohner zum Beispiel, die müssen dann ihre persönlichen Daten da registrieren lassen. Für solche Sachen finde ich das ja auch nicht schlecht. Also man wohnt ja sowieso dort und viel mehr als die Adresse, Telefonnummer, kann man da vielleicht nicht preisgeben. Und das ist ja vielleicht sowieso bekannt, weil man sich da angemeldet hat. Mit diesem Uni-eigenen QR-Code kann man aber auch die Anwesenheitskontrolle bei Veranstaltungen durchführen. Also ich kann das. Die Studenten müssen dann alle ihr Handy zeigen und ich gehe dann mit meinem Handy rum und scanne jeden und als anwesend sozusagen. Das funktioniert allerdings leider nur im Klassenraum und nicht im Online-Unterricht. Ich habe es mal ausprobiert, aber mit Kamera und so, das geht einfach überhaupt nicht. Es ist wirklich viel schneller, wenn ich das dann mit der Hand alles mache.
Das heißt also, das wurde jetzt nicht extra wegen der Corona-Krise eingeführt, sondern das ist einfach eine Weiterentwicklung jetzt im Sinne von digitaler Hochschule, digitaler Hörsaal, dass man das auch in Zukunft so handhaben möchte.
Ja, genau. Ich weiß allerdings nicht genau, welche Daten da eingespeichert sind. Allerdings sind wir sowieso, alle Uni-Angehörigen sind sowieso mit Adresse, Telefonnummer und allem Möglichen da im System drin. Einmal ist man im System drin und dann ist der die weitere Benutzung dieser Daten, da ist keine große Hürde da, glaube ich.
Jetzt wäre meine Frage, gab es da nicht erstmal Widerstand, als diese Pläne vorgestellt wurden? Oder haben da einfach alle bedenkenlos mitgemacht? Oder gab es da auch Kritik? Hast du da was mitbekommen?
Eigentlich waren die meisten von Stimmen, die ich gehört habe, waren eigentlich froh, oh Mann, das ist ja praktisch, dass man die Anwesenheit so schnell checken kann, ohne dass man jeden Namen in der Liste suchen muss, weil wir jetzt sowieso elektronische Anwesenheitskontrolle machen müssen. Wir haben nicht ein Blatt Papier, wo wir das abhaken, sondern wir haben eine App und da können wir jeden einzelnen Namen anklicken mit dem Finger, der da ist. Das müssen wir jetzt sowieso mit dem Handy machen. Das funktioniert auch in Online-Kursen. Und dann ist dieser Code, wo alles automatisch geschieht, eigentlich schon praktischer. Ja, eigentlich waren die Leute froh. Allerdings kann es kaum jemand ausprobieren, weil wir alle nur Online-Unterricht haben.
Gut, also das wird dann demnächst noch kommen. Jetzt noch eine Frage. Also du sagst, du scannst das mit deinem Handy oder hast du ein spezielles Lesegerät dafür?
Wie ich das verstanden habe, kann ich das selber scannen. Ich kann das anwählen, ob ich scannen will oder ob ich mit der Hand die Leute, die Namen checken will. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber meine Uni-App, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Es war auch mehr Zufall, dass ich meinen Code da gefunden habe. Andere Kollegen haben das noch gar nicht gefunden. Ich habe es ihnen gezeigt. Aber das mit dem Einscannen habe ich noch selber noch nicht probiert.
Gut, also der QR-Code oder QR-Code, der verbreitet sich immer mehr. Man trifft das immer häufiger an und man muss sich so langsam dran gewöhnen oder das mal installieren, denn sonst steht man irgendwann vor einem Restaurant oder einer sonstigen Einrichtung und kommt nicht rein. Also das muss man irgendwie in den Griff bekommen.
Genau, dann steht man irgendwann vor der Gesellschaft und hat keinen Zutritt mehr, weil man den richtigen Code nicht hat. Genau. Das wäre ja dramatisch. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wir wünschen Ihnen einen schönen 1. April und sagen auf Wiederhören, Thomas Kuklinski-Reh
und Sebastian Ratzer.
Eine Forschung ergab, dass das koreanische Leibgericht Kimchi offenbar die Covid-19-Symptome mildert. Das Welt-Kimchi-Forschungsinstitut hat durch eine gemeinsame Forschung mit einem Team unter der Leitung von Dr. Jean Busquet, einem emeritierten Professor für Lungenmedizin an der Universität Montpellier in Frankreich, herausgefunden, dass einige Nährstoffe in Kimchi-Zutaten wie Chinakohl, Chilipulver und Knoblauch Einfluss auf die Milderung der Corona-Symptome ausüben. Diese Nährstoffe sollen das antioxidative System im menschlichen Körper regulieren. Das Forscherteam richtete seine Aufmerksamkeit darauf, dass es zwischen den Ländern hinsichtlich der Infektions- und Letalitätsrate und auch der Symptome von Covid-19 einen großen Unterschied gibt. In einigen ostasiatischen Ländern wie Südkorea und einigen afrikanischen Ländern in der Nähe der Sahara ist die Corona-Sterberate niedriger als in anderen Ländern. Das Kimchi-Forschungsinstitut analysierte, dass die Länder mit einer niedrigen Sterberate außer Australien und Neuseeland es gemeinsam haben, dass die Menschen dort viel fermentiertes Gemüse wie Kimchi oder verschiedene Gewürze einnehmen. Nährstoffe wie Sulforaphan, ein starkes indirektes Antioxidant, das insbesondere in Kreuzblütengewächsen wie Kohl und Brokkoli vorkommt, Allicin, das in Knoblauch vorkommt, das in verschiedenen Paprikaarten vorkommende Capsaicin und der in Ingwer vorkommende, für seinen scharfen Geschmack sorgende Stoff Gingerol mildern die Corona-Symptome. Neben diesen Stoffen soll die Milchsäure, die im Fermentierungsprozess entsteht, mit dem NRF2, Nuclear Respiratory Factor 2, dem antioxidativen System im menschlichen Körper, in einer Wechselwirkung stehen und die schädlichen freien Sauerstoffradikale beseitigen. Che Hak-jung, Forscher des Kimchi-Forschungsinstituts, sagt, die Nährstoffe von Kimchi, die mit dem NRF2 in Wechselwirkung stehen, regulieren die Aktivierung der sogenannten TRP-Kanäle, die im menschlichen Körper Entzündungen hervorrufen und hätten damit eine Corona-bedingte entzündungshemmende Wirkung. Emeritus Jean Busquet, der an der diesmaligen gemeinsamen Forschung teilnahm, sagte, Kimchi sei reich an Antioxidantien und könne auch die Aktivierung der TRP-Kanäle unterdrücken. Damit sei Kimchi für die Milderung der Corona-Symptome sehr effektiv. Dass in Südkorea die Covid-19-Sterberate und auch die Zahl der Corona-Patienten mit ernsthaftem Krankheitsverlauf niedrig ist, könne möglicherweise mit Kimchi im Zusammenhang stehen. Das diesmalige Forschungsergebnis wurde in der vergangenen Dezemberausgabe der internationalen Fachzeitschrift für den Bereich Immunologie, Clinical and Translational Allergy, veröffentlicht. Anfang Februar haben wir in dieser Sendereihe darüber berichtet, dass Ende Januar beim südkoreanischen Halbleiterhersteller SK Hynix in Bezug auf Leistungszulagen für das Jahr 2020 in der Belegschaft großer Unmut herrschte. Die bei SK Hynix entfachte Debatte um die Weise der Berechnung der Prämien und um die Gehaltserhöhung greift nun auch auf die vier größten Unternehmensgruppen Südkoreas über. Nach der Mitteilung der Wirtschaftsbranche vorgestern seien etwa 3000 jüngere Büro- und Forschungsangestellte der Tochterunternehmen von Hyundai Motor dabei, über die Gründung einer zweiten Gewerkschaft zu beraten. Den Anlass dazu gab ihre Unzufriedenheit mit dem niedrigen Grundgehalt. Die Unternehmen gehen nun gegen solche Vorfälle anders vor als früher. Samsung Electronics und LG Electronics versuchen jeweils mit einer besonders kräftigen Gehaltserhöhung die Mitarbeiter zu besänftigen. Hyundai Motor will die Normen für die Berechnung der Leistungszulagen ändern. Die unzufriedenen Angestellten fordern aber weiterhin lautstark eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Was ist der Grund dafür? Als erstes wird die Aufmerksamkeit auf die Büroangestellten der sogenannten MZ-Generation gerichtet. Diese steht für die Millennials, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurden, und für die Generation Z, die die Nachfolgegeneration der Millennials ist und zwischen Mitte der 1990er Jahre und Anfang der 2000er zur Welt gekommen ist. Die MZ-Generation ist in Fragen der Gerechtigkeit und Gleichheit sehr empfindlich und ihre Mitglieder neigen stark dazu, ihre Gefühle offen und ehrlich zum Ausdruck zu bringen. Als am 18. März bei Samsung Electronics die Nachricht kursierte, dass die Tarifverhandlung gescheitert sei, tauchte im Intranet des Unternehmens ein Emoticon einer liegenden Person auf. Hunderte von Mitarbeitern dieses Unternehmens machten mit diesem Emoticon ihren Protest deutlich. Ein hochrangiger Mitarbeiter sagte, dass ihm der Anblick dieser Einträge wie ein Massenprotest im digitalen Raum erschien. Das betreffende Emoticon besteht aus einem Kreis, der den Kopf darstellt, und 10 Quadraten, die den Körper und die Arme und Beine darstellen, und sieht wie ein auf dem Rücken liegender Mensch aus. Das Emoticon tauchte Anfang der 2010er Jahre in Spielen oder Internetforen erstmals auf und hatte die Bedeutung des Protests. Samsung Electronics hat am 26. März den Plan zur Gehaltserhöhung um durchschnittlich 7,5% bekannt gegeben. So kräftig wurde das Gehalt schon seit 8 Jahren nicht mehr angehoben. Jedoch dominierte im Intranet auch am 30. März erneut das am Boden liegende Protest-Emoticon. Noch lauter sind die Proteste bei SK Hynix. Ein Mitarbeiter, der seit 4 Jahren bei diesem Unternehmen tätig ist, forderte die Führungskräfte dazu auf, zu veröffentlichen, in welcher Weise und nach welchen Normen die Leistungszulagen für die Mitarbeiter berechnet werden. Schließlich konnte der Konflikt entschärft werden, indem zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern die Vereinbarung getroffen wurde, dass 10% des Geschäftsgewinns als Leistungszulagen an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden sollten. Hyundai Motor bereitet sich derzeit auf die Anhebung des Grundgehalts vor, denn das Unternehmen hat ein Gehaltssystem, bei dem auch die Leistungszulage steigt, wenn das Grundgehalt steigt. Bevor vom Arbeitgeber diese Alternative vorgelegt wurde, war die Gründung einer zweiten Gewerkschaft von Büro- und Forschungsangestellten im Gespräch. Die Frage der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Angestellten und der Einstellungstrend von Unternehmen werden gegenwärtig von im Techno Valley in Pangyo angesiedelten Spiele- und Internetunternehmen angeführt. Mitarbeiter von den 4 größten Unternehmensgruppen beklagen sich darüber, dass ihr Gehalt kaum steige, während bei den Spiele- und Internetunternehmen wie Nexon, Naver und NCSoft das Gehalt um das 1,5-fache steigt. Ein Mitarbeiter von Samsung Electronics sagt, dass viele Kollegen von ihm eine Deprivation spüren, weil ihre Leistungszulagen mit dem Geschäftsgewinn der Firma gar nicht Schritt halten. Hochrangige Mitarbeiter der Konzerne sind wiederum unzufrieden damit, dass sich die Mitglieder der MZ-Generation selbst über Kleinigkeit übermäßig aufregen. Hinter der von dieser Generation eingeklagten Gerechtigkeit stehe in Wirklichkeit nur das Schauen auf den eigenen Profit. Experten sagen, dass es aber ein Signal dafür sei, dass neue Kommunikationsweisen und Bemühungen um größere Transparenz bei der Leitung des Betriebs notwendig sind. Ein Professor für Betriebswirtschaft sagt, die jungen Menschen von heute haben wenig Interesse an einem lebenslangen Arbeitsplatz oder an der Zukunft der Firma. Nun sei eine Struktur erforderlich, die der Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt besser Rechnung trägt. Das war die Sendung Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Blut, Schweiß, Tränen, gesungen von BTS. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich melde mich morgen zurück. Tschüss.